Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Buy and Build lebt von Skaleneffekten und Synergien. Der Unternehmenswert steigt, beim Verkauf freut der Finanzinvestor sich über Gewinn. In der Theorie klingt das sehr einfach und im Erfolgsfall ist es natürlich auch lukrativ. Wie so oft ist die Praxis aber mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Aber wenn Buy and Build gut gemacht ist, dann haben am Ende alle profitiert. Wir schauen uns heute einen Case an, von dem die Beteiligten sagen, ja, das war auf jeden Fall ein Musterfall. Ich bin sehr gespannt. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema heute ist Private Equity zum Anfassen, ein Mustercase von Buy and Build. Und wir können den Fall heute aus beiden Perspektiven beleuchten, Investorensicht und Unternehmensblick. Und damit bin ich dann auch bei meinen Gästen. Ich freue mich, als Co-Gastgeber Dr. Sven Olejovnik, Partner bei Emmeram, begrüßen zu dürfen. Lieber Sven, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute.
Hallo, grüß dich, freue mich.
Mein zweiter Gast ist Tilman Au. Er ist CEO von Diva E Conclusion und in neuer Rolle auch Managing Director Conclusion Dach. Tilman, schön, dass du da bist.
Ja, schön, euch beide zu sehen und zu hören und freue mich auf den gemeinsamen Austausch.
Ja, jetzt wissen wir natürlich auch schon, um welches Unternehmen es heute geht, Diva E bzw. Diva E Conclusion. Tilman, lass uns doch mit dir bitte starten. Kannst du uns einmal kurz erklären, was ihr macht und auch welche Rolle du dort ausfüllst?
Ja, wir sind eigentlich ein klassischer Anbieter von Digital Solution. Wir sagen, Digital Solution Provider ist die Klassifikation. Das heißt, wir betreuen End-to-End große Unternehmen, Enterprise-Kunden, Blue-Chip-Clients auf ihren Weg zum digitalen Champion. Das beginnt mit dem digitalen Transformation Consulting. Das heißt, eine Orientierung. Wo muss ich mit meinen Plattformen hin? Welche Zielgruppen spreche ich an? Wie binde ich das in meine bestehenden Offline-Kanäle auch ein? Dann die Implementierung der Plattform technisch, inhaltlich, kommerziell, also von den Geschäftsmodellen, aber auch natürlich von der User Experience. Und bis hin zum Betrieb der Plattform. Das ist eigentlich unser Aufgabenspektrum bei Diva E. Wir haben ja als Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit Emmeram letztes Jahr einen neuen Shareholder bekommen und deswegen jetzt auch Diva E Conclusion. Wir sind Teil der Conclusion-Gruppe, die europaweit insgesamt 3.500 Kolleginnen hat und das ganze Spektrum sowohl für uns internationaler macht, als noch eben in den einzelnen Bereichen auch tiefer, weil wir viel mehr Wertschöpfungstiefe anbieten können.
Mhm. Vielleicht noch kurz zu deiner Rolle dann jetzt.
Ja, ich war Gründer von Diva E und bin in der Funktion auch CEO geworden und darf es bis heute sein. Übernehme aber jetzt mit dem Einstieg von Conclusion die Verantwortung für die zusätzlichen Märkte Österreich und Schweiz. Und wir werden neben Diva E und sind auch dabei, gerade weitere Unternehmen kaufen. Das heißt, der gesamte Marktangang im deutschsprachigen Bereich wird sehr viel größer. Diva E macht ja heute knapp 100 Millionen Euro Umsatz. Unser Ziel ist es, bis 2030 so auf 800 Millionen Euro Umsatz mit der Conclusion Brand im deutschsprachigen Raum zu bekommen und das gesamte Geschäft werde ich dann verantworten.
Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal ganz gut verstanden, wo ihr heute steht. Wir wollen uns ja genauer angucken, wie ihr da gelandet seid. Ganz kurz zusammengefasst geht die Geschichte so, zumindest habe ich es mir so erklärt. 2015 hat sich Emmeram in Gründung aus 6 Einzelunternehmen an Diva E beteiligt und weitere 6 Unternehmen wurden dann über die Jahre zugekauft und die heutige Gruppe geformt. 2024 folgte der Exit und die Conclusion Group hat das Unternehmen übernommen. Korrigiert mich, wenn ich einen Schmarrn erzählt habe, Sven, und damit bin ich dann auch bei dir. Lass uns doch bitte ganz kurz mal den Start noch näher beleuchten. Verstehe ich es richtig, dass ihr 2015 nicht einen ganz klassischen Buy-and-Build-Prozess gestartet habt, also ein Plattformunternehmen und dann kleinere Zukäufe, die das ergänzen, sondern dass ihr eben diese Gründung einer Gruppe aus verschiedenen Einzelunternehmen strukturiert habt. Wie geht man an diese Sache ran?
Genau, so war es. Also es war jetzt keine Plattformakquisition, um die herum man dann im Lauf der Zeit weitere Unternehmen gekauft hat, sondern es war vom Start weg der Zusammenschluss von eben, wie du schon sagtest, ich glaube 6 Unternehmen ganz am Anfang. Und wie geht man daran? Also man geht daran, indem man ein intellektuelles, unternehmerisches Mastermind wie den Tilman Au ausgräbt und findet und der einen im Grunde genommen auch die Kompetenz über diesen Markt hatte. Was heißt das? Das heißt, Tilman hat uns aufgezeigt, wohin sich dieser Markt eben entwickelt, welches Service Offering es braucht. Man muss es vorstellen wie die Landkarte, wie ein Puzzlespiel. Und welches dieser Unternehmen, die er vorher kontaktiert hatte und kannte, mit ihren Leistungsspektren als Puzzlesteine reinpassen, um dieses Gesamtpuzzle zusammenzubauen. Und das war die strategische Idee. Es war die strategische Idee, nicht einfach mehr vom Gleichen zu machen, sondern es war die strategische Idee, durch den Zusammenschluss von, ich sage jetzt mal, Beratungshäusern im weitesten Sinne, eine Leistung anzubieten, die durch die Kombination, durch das gemeinsame Offering ganz andere Projektgrößen, ganz andere Inhalte, ganz andere Kundenzugänge und so weiter erschließt. Und das war der Start. Mhm. Dadurch hatte man, ich sage jetzt mal, durch den Zusammenschluss dieser vielen Unternehmen hatte man erst die relevante Plattform geschaffen.
Tilman, das würde ich gerne aus deiner Sicht noch mal ein bisschen genauer hören. Wo hast du dich zu Beginn positioniert in dieser neuen Struktur und wie hast du gearbeitet?
Ja, zum einen freue ich mich, dass ich noch lebe, nachdem ich ausgegraben worden bin. Aber davon abgesehen, ja, es war ganz spannend. Ich glaube, das ist auch vielleicht hätte das mit gar keinem anderen PE-Investor so geklappt, muss man sagen. Weil wenn man mit der Idee, mit der ich angetreten bin, auf einen PE-Investor zugeht, ist das natürlich, wie Sven beschreibt, nicht der klassische Case und reichlich unkonkret. Insofern hatte ich die Aufgabe, ich hatte ein grobes Bild im Kopf von der Wertschöpfungskette und ich hatte eine grobe Liste von Unternehmen, 30, 40 Stück, die in diese Wertschöpfungskette passen könnten. Aber ich hatte natürlich wieder eine Idee von der, ich nenne es jetzt mal Kapitalmarktfähigkeit. Da gehört ja dann eben dazu, wie leistungsfähig ist dann eben so eine, sind die gewählten Unternehmen für eine Finanzierung, was sind die entsprechenden Renditeaussichten für eine Investition, als auch dann eben eine Idee, wie man das vielleicht von der Governance perfekt strukturiert. Und da hat Emerald von ersten Tag an sehr stark mitgewirkt und geholfen. Meine Rolle war hingegen natürlich aus meiner persönlichen Heritage, ich bin ja Gründer mit der 90er von Digitalunternehmen gewesen, das ich an PE veräußert habe. Meine Rolle war am Anfang natürlich sehr stark darauf fokussiert, die Firmen zusammenzubringen, zu halten und dann eben auch den Dolmetscher zwischen der Kapitalseite Emerald und zwischen dem Gründergehen zu spielen, weil natürlich die Welten nicht immer im Gleichklang schwingen. Es ist oftmals was Semantisches, aber viele Fachbegriffe werden von Gründern, die Inhaber geführt gearbeitet haben, sehr erfolgreich nicht verstanden. Und natürlich sind auch die Blickwinkel auf das Geschäft manchmal ein bisschen anderes. Und da habe ich meine Rolle am Anfang gesehen, dass ich sehr stark eben diese beiden Welten verzahne und die Gründer für die Idee begeistere und gleichzeitig auch Emerald dann übersetze, was die Wünsche der Gründer sind und umgekehrt eben auch die, ja, wie gesagt, die Anforderungen an ein kapitalmarktfähiges Produkt übersetze in Richtung der Gründer. So, das war meine Rolle zu Beginn. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Zum einen ist Emerald sehr viel stärker an die Firmen und die Gründer herangewachsen im Laufe der Zeit. Ich glaube, auch heute würde sowas Emerald fast eigenständig können ohne jemanden wie mich, weil man einfach ein sehr starkes Gefühl für Gründer entwickelt hat. Und das ist im PE-Bereich sicher auch eine Differenzierung, eine Auszeichnung. Und zum anderen bin ich natürlich auch stärker an die Investorenseite herangerückt. Aber so war der Beginn eigentlich der jeweiligen Aufgaben.
Da sind wir auch schon mittendrin im Thema, das ich mit als das Spannendste in diesem ganzen Fall sehe. Wenn ich da im ersten Schritt 6 Einzelunternehmen verschmelzen möchte, dann beinhaltet das für mich, ich habe Management-Teams, die ich verarzten muss, ich habe Unternehmensstrukturen, die ich vereinheitlichen muss, ich muss aber auch die Kulturen moderieren. Sven, aus deiner Perspektive, ich habe es jetzt gerade so verstanden, als habt ihr einfach gesagt, auch der Tilman, der moderiert das für uns. Wie war denn das aus eurer Brille? Wie habt ihr das, seid ihr da rangegangen?
Also, erstmal hat man, glaube ich, nicht so, in dem Fall 6 verschiedene Management-Teams, die hat man auch, aber man hat vor allem 6 verschiedene Unternehmer. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, weil jeder Unternehmer startet mit seinem Unternehmen und einer bestimmten Idee und will das Unternehmen entsprechend vorantreiben. Und diese Unternehmen haben dann meistens auch im Vergleich unterschiedliche Größen, sind unterschiedlich profitabel, haben unterschiedliche Wachstumsdynamik zum Teil sogar. Also jetzt mal abgeglichen nur vom DIVAE-Case. Aber im Allgemeinen trifft man auf so ein Phänomen. Das heißt, du hast jetzt also das Problem, dass du erstmal ein gemeinsames Dach, eine gemeinsame Systematik schaffen musst, unter der du diese Unternehmen zusammenführst, was Bewertungssystematik anbelangt und so weiter. Und du musst diesen einzelnen Unternehmern erklären, dass sich hier jetzt auch einiges ändert, weil es geht jetzt nicht nur um diesen Zusammenschluss dieser Unternehmen mit unterschiedlichen Wachstumsdynamiken, sondern es geht darum, zu erklären und gemeinsam festzulegen und darauf auch sich gegenseitig einzuschwören, dass dieser Zusammenschluss ja mehr ist, als nur ein Unternehmen ans andere zu klemmen, sondern eben mit einem komplett anderen Strategie, mit einem anderen Go-to-Market, mit einer anderen Verkaufsstrategie und mit anderen Verantwortlichkeiten, anderen KPIs und so weiter loszulaufen. Und es fängt damit an, dass, und das ist schon die erste Diskussion, bleibt mein Unternehmen denn in dieser Gruppe so erhalten? Nein, das bleibt es nicht. Meistens verschwindet die Marke, denn man wird es unter einem gemeinsamen Dach zusammenfassen. Die zweite Frage ist, wenn ich heute mein Unternehmen zu einem Multiple verkaufe, der wahrscheinlich geringer ist, als ich später mal erreichen möchte, und ich auch nur einen Teil verkaufe, weil ich will mich ja an dem Gesamtkonstrukt beteiligen, was bedeutet das denn? Wie bekomme ich dann zum Beispiel auch einen Earnout hin oder ähnliche Dinge? Wie bekomme ich mich daran beteiligt? Was ist mein fairer Anteil an diesem gesamten Unternehmen? Weil ich habe ja ein Unternehmen mit unterschiedlicher Wachstumsdynamik, mit unterschiedlichen Kundenstrukturen und so weiter eingebracht. Das heißt, du musst die Qualität dieser gemeinsamen Strategie herausarbeiten, auch für jeden Einzelnen und dafür begeistern. Du musst sagen, ja, mein Unternehmen, wenn ich es alleine weiterführe und wenn wir nichts ändern, wird weniger Wert gewinnen, als das gemeinsame Ganze gewinnt. Und damit hast du auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten und unterschiedliche KPIs dahinter. Das heißt, um das zum Fliegen zu bringen, einen Satz möchte ich da vorwegnehmen, da werden wir sicher gleich drüber sprechen. Wir haben die gesamte sogenannte Post-Merger-Integration-Arbeit pre-signing gemacht. Also bevor wir unterschrieben haben oder alle unterschrieben haben, hatte man ein klares, ich sage es mal vereinfacht, Strategie- und Organisationshandbuch, auf das man sich gegenseitig eingeschworen hat und das jeder unterschrieben hat. Und in diese Richtung hat man danach auch mit einer bestimmten Projektgeschwindigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit auch daran gearbeitet. Es war jedem klar, was sich ändert. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst unterschreiben alle, Freitagnachmittag, Montagmorgen geht's los. Jeder wurschtelt alleine vor sich hin und dann fängst du an, diesen ganzen Flohzirkus wieder zusammenzuziehen. Und dann sind die Enttäuschungen groß, weil natürlich das auch mit Schwierigkeiten verbunden ist. Es muss sich klar, jeder vorher klar sein, was es bedeutet, sich auf so ein gemeinsames Unterfangen einzulassen.
Ich kann das nachvollziehen. Trotzdem finde ich es sehr schwierig, mir vorzustellen, dass dann auch nach dem Signing und wenn man sich auf diese Strategie verständigt hat, nicht trotzdem, wenn es dann ins Doing geht, an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen auftreten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht Momente gab, in denen ihr damit konfrontiert wart oder Herausforderungen hattet, alle an Bord zu halten, alle zusammenzuhalten, dass da keiner irgendwie falsch ausschert. Wie war das aus eurer Sicht? Oder gab es solche Fälle? Wie reagiert man dann? Sven, vielleicht erstmal für dich und dann Tilman, würde ich es auch gerne aus deiner Perspektive hören.
Also ich sagte ja vorher, intellektuelles, unternehmerisches Mastermind. Und vielleicht gehört noch da das Thema Resilienz auch dazu. Ich weiß es gar nicht, wie man es am besten beschreibt. Weil das, was du beschreibst nach Signing, diese Risiken, die werden nie null sein. Aber die Bemühungen waren, sie möglichst zu minimieren. Und deswegen hat dieses gesamte sogenannte Post-Merger-Integration-Konzept, was wir pre-Signing gemacht haben, von der ersten Idee bis zum Signing, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich schätze mal ein Dreivierteljahr gedauert. Und in diesem Zeitraum lauter Unternehmer zusammenzuhalten und an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten, welches dann vielleicht gemeinsam unterschrieben wird. Und da sollten dann auch alle dabei sein und nicht ausscheren. Also da ist wahnsinnig viel Arbeit vorher gemacht worden und auch wahnsinnig viel konzeptionale Arbeit gemacht worden, sodass klar war, was ist der Vorteil dieser gemeinsamen Strategie. Und damit hat man diese Risiken nach dem Signing auch, ich sage es mal, deutlich minimiert. Es gab immer noch Themen. Aber zumindest war klar, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dramatisch höher als das Risiko zu scheitern. Und es sind übrigens auf dem Weg dorthin auch einige ausgeschieden. Es ist ja nicht so gewesen, dass jeder mitgemacht hat, sondern es sind die Wesentlichen dabei gewesen. Und damit hat man eine Plattform geschaffen, die dann geeignet gewesen ist und übrigens auch groß genug gewesen ist, um wenn neue hinzukommen, dass dann klar war, so schaut unser System aus. Also das war dann sozusagen dieser Teil des Schaffens war, ich sage es mal, weitgehend erledigt. Und auch als Plattform erfolgreich, sodass die Attraktivität für Neuzugänge sozusagen, für neue Mitglieder natürlich auch deutlich angestiegen ist und die Einsicht in die Art und Weise, wie es gelöst wurde, natürlich auch angestiegen ist und damit natürlich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit für uns gestiegen ist.
Tilman, wie war es denn aus deiner Perspektive? Du musstest das ja de facto dann daily irgendwie moderiert bekommen.
Ja, und ich meine auf deine Frage nochmal eingehend, ob es da Herausforderungen gab, die abgewichen sind von den ursprünglichen Annahmen. Die Antwort ist ja, das ist im Grunde vergleichbar. Wir nennen das ja immer auch eine Pre-Wedding-Phase und es ist wahrscheinlich vergleichbar wie eine gemeinsame Partnerschaft mit einem Ehepartner, einer Ehepartnerin. Weil natürlich nimmt man sich gewisse Dinge vor, man committet sich auf Sachen, aber wenn dann, wie sagt man, wenn the shit hits the fan oder wenn die Realität eintritt, sind Dinge natürlich dann eben vielleicht anders, als man sich gemeinsam die ausgemalt hat in einer gewissen Verliebtheit. Und da muss man dann darauf reagieren. Und ich glaube, es gibt eben schon 3-4 Dinge, die wir mitgenommen und gelernt haben. Also was aus meiner Sicht eine Erfahrung ist, die ich auch schon in meinem vorherigen Fall, wo ich mein Unternehmen eingebracht habe, gelernt habe und die wir relativ konsequent angewendet haben, ist sanktionieren. Ja, also wie bei der Kindererziehung, wenn du so eine Menge an Geschäftsführern und Gründern hast, bei 12 Unternehmen kannst du dir vorstellen, es sind 2 bis 3 Gründungspartner jeweils, dann redest du grob über 30 Alpha-Tiere. Und wenn du die in der Gruppe vereinen willst und gemeinsam eine neue Firma entwickeln, dann ist es, wie gesagt, wie in der Kindererziehung, wenn einer das erste Mal ausschert, du tolerierst es, scheren Stück für Stück alle anderen auch aus. Und deswegen hatten wir schon den Fall relativ früh, dass wir bei Leuten, die sich an, wir reden jetzt nicht von Interpretationen oder Dinge, die sich verändert haben, sondern von grundlegenden Abweichungen von unseren Vereinbarungen, dass wir dann auch sehr klar reagiert haben und die rausgenommen. Das hat schon mal einen Maßstab gesetzt und das ist extrem wichtig. Der zweite Punkt ist Sanktionierung versus dann Incentivierung. Also wir haben ein Modell aufgebaut, das ganz klar auf einen gemeinsamen unternehmerischen Erfolg gesetzt hat. Also unser Claim war immer, let's get rich together. Und das funktioniert eben, die Betonung liegt auf together, bevor rich kommt. Und das war sowohl von der Struktur her, wie die Leute reinvestiert haben, Teile ihres Kaufpreises, die sie dafür bekommen haben, als aber auch wie die Incentivierung im Daily-Geschäft war. Es gab vom ersten Tag nur noch Boni auf ein gemeinsames Ziel. Ja, und den Erfolg der Gesamtfirma. Und nicht auf Einzelfirmen und Einzelbereiche oder ähnliches. Das ist ganz wichtig, weil sonst diffundiert es natürlich schnell und jeder macht in seinem Bereich weiter rum. Und dann glaube ich auch, dass das natürlich einhergeht mit schon einer gewissen, ja, Anpassungsfähigkeit. Ja, also wenn du jetzt irgendwie dir ein Konzept vorgenommen hast, wie 2014, wir haben schon 2-mal im Jahr Strategie-Meetings gemacht und haben immer wieder drauf geschaut und das weiterentwickelt. Mhm. Ja, und der Realität angepasst. Und dazu hat eben auch gehört, dass wir festgestellt haben, manche Kolleginnen und Kollegen fühlen sich nicht mehr wohl mit dem, was vielleicht in 1 oder 2 Jahren entstehen wird. Man schaut dann ja voraus und dann hat man das ganz fair und partnerschaftlich und im besten Einvernehmen auch dann Schritt für Schritt in der Zukunft umsortiert, sodass wir am Ende der Phase nach 7 Jahren von den 30 Kolleginnen und Kollegen noch, ich glaube, 12 aktiv hatten. Aber der überwiegende Teil der Kollegen, der ausgeschieden sind, also 99,9%, sind total einvernehmlich heute noch Partner, Freunde. Und das muss man immer wieder weiterentwickeln. Also Konzept lebt. Ich kann halt nicht irgendwie einen Ehevertrag machen und dann sage ich, dann schaue ich nach 10 Jahren erstmal drauf und sage, ich, wir hatten noch irgendwie ein gemeinsames Bild. Und ja, also man muss das schon dann regelmäßig validieren. Also es bleibt harte Arbeit. Und wenn man glaubt, man hat das irgendwie zusammengeschweißt und eine Governance festgelegt und jetzt läuft's, dann ist es no chance. Und das ist auch sicherlich die Herausforderung bei diesen Modellen. Die sind in der Betreuung der Governance des Setups, vor allem in den ersten Hälften, den ersten 3 Jahren, natürlich sehr viel mehr Aufwand, ja, als eine klassische Akquisition vom, ich sage jetzt mal, Single Landmark Target. Dafür bieten sie natürlich auch eine Chance, in Situationen reinzukommen, bei uns in dem Fall ohne einen Prozess. Ja, wir haben das selber aufgebaut. Natürlich sind die Konditionen dann auch interessanter, als wenn du jetzt in einem Prozess mit vielen anderen Anbietern als PE-Fund Schlange stehst. Aber man muss dann auch mehr investieren. Also die Wertschöpfung, die Value Creation ist das Core. Und den Mehrwert, den muss man sich dann auch erarbeiten.
Tilman, ich würde gerne noch einmal bei dir bleiben. Führ uns bitte kurz, es ist wahrscheinlich ein bisschen gemein, in 9 Jahre kurz zusammenzufassen, aber führ uns doch bitte kurz durch die Halteperiode, durch die Add-ons, die dann auch erfolgt sind und die Weiterentwicklung von DivaE in diesem Zeitraum. Einfach die größten Meilensteine, die ihr da erreicht habt, sodass die Hörer am Ende wissen, wo ihr heute steht.
Ja, also ich würde mal sagen, es waren wahrscheinlich eher 7 Jahre, weil ab dem Jahr 7 geht man dann in so eine Exit-Preparation, also gar nicht jetzt im Sinne einer technischen Exit-Preparation. Aber es ist natürlich klar, wenn du weißt, ich beginne mich mit dem Markt zu beschäftigen, spreche mit Marktteilnehmern, sowas ist ja in der Größe, das kann ich dir eben raten, das war hier perfekt auch vorbereitet, langfristig, völlig ohne Hektik. Und in dem Zeitpunkt fängt man ja nicht mehr an, in der Firma rumzubasteln, ich sag's mal salopp, weil mit einem potenziellen neuen Eigentümer will man ja nicht Baustellen übergeben. So, also reden wir von 7 Jahren echter Company Development. Und da will ich so 3 Phasen beschreiben. Die erste haben wir immer genannt Setting the Stage. Und das waren so die ersten 2 Jahre. Da hat man schon noch viel, um so diese Sprache zu bleiben, rumgeschraubt. Ja, weil wir haben mit 6 begonnen. Unser Portfolio war noch nicht final, weil wir auch natürlich erstmal dann immer den Haken dran machen mussten und sind gestartet. Und es fehlen noch 3-4 Bausteine. Das heißt, wir haben schon noch viel M&A gemacht in den ersten 2 Jahren. Dann gab es eben in der Tat die Fragestellung, wie ist die optimale Governance? Wie schneiden wir unsere Go-to-Market-Packages? Das war alles die erste Phase, Setting the Stage. Und da haben wir uns natürlich auch sehr stark mit uns nach innen beschäftigt. In der Phase ist es aus meiner Erfahrung, ist uns sehr gut gelungen, wichtig, den Fokus dann auch auf den Mitarbeitenden und den Kunden zu haben, die man hat. Ja, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, okay, wir legen das alles zusammen und jetzt attackieren wir aggressiv den Markt, wie es dann im Businessplan gemacht wird, weil dann verlierst du die Basis. Also ja, a house without ground cannot stand, und deswegen war das Ground Setting, und da ist ganz wichtig, kein Churn bei Kunden und Mitarbeitern. Das ist gut gelungen, aber du holst natürlich eine Phase weniger Wachstum ab, weil dich schon sehr stark mit dir beschäftigst. Ne? Aber wichtig ist Stabilität, nichts kaputt machen und fertig bauen. Zweite Phase ist Forming to Storm, haben wir es genannt, und das ist genau das. Ist okay, jetzt steht dieses Fundament, es kommen auch keine Firmen mehr dazu. Wie selektieren wir uns unsere Go-to-Market-Ansprache? Wir haben die Go-to-Market-Buckets gebaut, die Industrie-Verticals, die wir attackieren wollen, die Kundenklassen, die wir angreifen. Wir haben unser Kundenportfolio neu segmentiert geschaut, was sind eigentlich die Zielkunden, auf die wir uns spezialisieren wollen. Das führt dazu, dass man vielleicht auch auf Kundengruppen dann einen anderen Fokus legt, die anders in der Betreuung zuschneidet. Wir haben in der Tat überlegt, wie werden die Kunden in der Betreuung aufgesetzt, und zu guter Letzt dann eben auch One-Sales-Team gebaut. Ja, und das Ganze auf den Abläufen intern genauso überlegt, die Einführung eines ERP-Systems vorbereitet und dann auch in der dritten Phase abgeschlossen. Die Systeme vereinheitlicht, auch die Prozesse im Projektmanagement. Also dieses Forming to Storm war dann wirklich schon eine Vereinheitlichung. Viele Firmen verschmolzen. Also am Ende dieser Phase, der zweiten Phase, stand eigentlich eine Legal Entity mit einer Go-to-Market-Strategie, einem Vertrieb, einer Brand. Das war die zweite Phase, so nach 4 Jahren, würde ich sagen. Ja, das war 2020 der Fall. So, dann war die dritte Phase eigentlich dieses Attacking the Market. Und da gab es dann natürlich einen kleinen Setback 2020. Wir alle wissen, es gab dieses berühmte Coronavirus, das uns alle so ein bisschen disruptiert hat. Mhm. Und das hat uns auch ein Jahr geraubt. Im Endeffekt für unsere gesamte Industrie mit dem sehr positiven Ausgang. Danach kam es zu einer riesigen Konjunktur im ganzen Digitalgeschäft. Aber klar, 2020 haben sich alle erstmal orientiert, was passiert jetzt, wo wandert die Weltwirtschaft hin. Aber diese dritte Phase haben wir Attacking the Market genannt, und dabei wirklich auf Basis der Strukturen, die wir aufgebaut haben, auf Basis des Grounds, wirklich organisches Wachstum aus eigener Kraft. Und dann haben wir 2020 bis 2024 3 Jahre mit einem CAGR von über 20% gelegt, organisches Wachstum, die Marge gesteigert Schritt für Schritt. Und das waren sehr erfolgreiche Jahre. Die wären aber nicht möglich gewesen ohne die Arbeiten davor. Mhm. So würde ich die 3 Phasen beschreiben. Und wie gesagt, die 4. Phase ist schon auch eine Exit Preparation. Und nochmal, gar nicht im Sinne einer technischen Exit Preparation, sondern einer strategischen auch, zu schauen, mit welchen Marktpartnern will ich sprechen. Sonst wird es ein reiner, schnöder Verkaufsprozess von so einer Firma. Und das geht aus 2 Gründen nicht. Zum einen arbeiten wir hier Menschen, das ist ein People-Business. Ja, ich muss auch sicher sein, dass ich mich, mein Management-Team und die gesamte Firma in gute Hände begebe. Sonst wandern die Leute einfach ab, da ist die Firma nicht so wert. Und der zweite Punkt ist, die Synergien entstehen eben aus gemeinsamen Kunden, die man approacht. Da muss man einen Blick haben, wer der neue Partner sein kann. Das waren so die 3,5 Phasen, würde ich sagen.
Okay, vielen Dank. Das war tatsächlich erwartbar, dass es nicht ganz so kurz war, wie ich es angekündigt hatte. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall verstanden, und es ist ja auch komplex. Es soll ja auch so sein. Sven, ich würde trotzdem, bevor wir uns den Exit genauer anschauen, gerne aus deiner Sicht nochmal hören oder beziehungsweise eure Arbeit in diesen einzelnen Phasen besser verstehen. Wie versteht ihr euch da? Begleitet ihr? Seid ihr sehr hands-on? Wo mischt ihr euch ein? Wo müsst ihr euch einmischen? Wo lasst ihr aber auch die Finger von?
Nein, also wir sind ja ein Sparring-Partner. Wir sind ja selber nicht operativ tätig, sondern wir sind ein Sparring-Partner und bringen wahrscheinlich sehr viel Know-how ein und haben natürlich auch an dem Case sehr viel gelernt und hatten Vorstellungen, zum Teil auch aus eigener beruflicher Erfahrung, ehrlich gesagt, weil viele von uns kommen ja aus dem Beratungsbusiness, wie man solche Geschäfte skaliert. Und so haben wir natürlich von Anfang an, ich glaube, gute Ideen gehabt, wie man eben, wie das Thema gerade beschrieben hat, wie man so ein Geschäft aufsetzt, welche Erwartungshaltung man setzt, was kritischen Elemente sind, um sowas zum Fliegen zu bringen und so weiter. Das Zweite, und wir haben dann auch erklären können, sozusagen die Übersetzungsleistung in das Thema Private Equity natürlich leisten können, weil wir es natürlich, glaube ich, darauf aufsetzend auch gut hingebracht haben, weil wir ja selber mit Haut und Haaren sozusagen auch investiert sind, dass wir uns in ein gemeinsames Boot begeben. Also das heißt, wir haben von unserer Seite, würde ich mal den Anspruch haben, es geschafft zu erklären, dass wir jetzt nicht jemand sind, der den Unternehmern die Butter vom Brot nimmt, sondern einen fairen Entry Valuation bezahlt, um somit auch an dieser Plattform teilnehmen zu können. Und dass wir auch gemeinsam eine Idee haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann eben fliegt und wir die auch unterstützen und dabei nicht die Geduld verlieren. Weil es natürlich schon so, normalerweise, wenn du ein Private Equity Investor bist und an ein Unternehmen investierst, dann gibt es irgendwie einen Businessplan, den hat vorher das Management geschrieben oder deren Berater oder weiß der Teufel was alles, und den kannst du es glauben oder nicht glauben, dann machst du natürlich deine eigenen Annahmen. Aber es kommt erstens anders, zweitens als man denkt. Das klang ja frei nach Karl Valentin, ja, das klang ja gerade schon so ein bisschen durch. Ja. Und dieses Phänomen auch aus der Investorenseite richtig abfedern zu können, ist natürlich nicht ganz so einfach. Und das funktioniert nicht nur, indem du sozusagen Zahlen nebeneinander legst, sondern indem du ein hohes Vertrauen ineinander entwickelst und damit auch die notwendige Transparenz entwickelst. Was sind jetzt die richtigen Maßnahmen? Und sind es sozusagen die vorbereitenden Maßnahmen, die dann bewusst zunächst mal das Wachstum verlangsamen, die vielleicht auch auf die Marge gehen, weil es Investitionen sind, die in die Zukunft gehen, allen möglichen Ecken und Enden, in People, in IT, in Organisation, in weiß der Teufel was alles. So dass du auch, ich sage jetzt mal, ein gewisses Gefühl dafür entwickelst, ist es jetzt konzeptionell noch erfolgreich oder sind das sozusagen Schleifspuren, um dann den ganzen Zug da richtig aufgegleist zu haben. Und ich glaube, das war das Eigentliche daran, klar, dass wir uns alle klar darüber geworden sind, was ist Konzept und was wird wahrscheinlich passieren und wie messen wir das quantitativ und qualitativ, dass wir auf der richtigen Spur sind und dann auch damit nicht nur die richtige Transparenz schaffen, sondern auch eine Fähigkeit schaffen, proaktiv miteinander zu reden, wenn es Abweichungen gibt und warum. Und nicht erst irgendwann mal draufkommen, naja, da ist es was schiefgelaufen, wie muss ich als Management diese Investorentypen da sozusagen erklären? Und dann, weißt du, das ist keine vertrauensbildende Maßnahme, sondern vertrauensbildend ist es immer dann, wenn man eine klare Zielrichtung hat, klar darüber ist, wo weicht was ab und dann auch ein Gefühl dafür entwickelt, wie korrigieren wir das jetzt und wie lange mag das dauern? Und ich glaube, das war das große Geheimnis, dass hier so viele verschiedene Kompetenzen dann eben halt auch mit den Anforderungen eines Investors gut gematcht worden sind und die handelnden Personen auf allen Seiten das gut hinbekommen haben, eben auf dieser Basis dieses tiefen Vertrauens, das man einander hat, dass man es hinbekommen kann.
Inwiefern steht und fällt das Ganze mit so einer Person wie Tillmann, der da als Kommunikator agiert?
Das ist ganz wesentlich. Also wir sagen ja immer, für uns, wie gesagt, wir sind Sparring-Partner und unterstützen das Unternehmen. Und für uns ist wesentlich, dass Herz und Seele des Businessplans und der Strategie an Bord ist. Und das war natürlich so. Wir haben in Tillmann jemanden gesehen, wir waren uns sicher, das wird niemand so hinkriegen wie er. Und zwar nicht nur im Sinne der technischen Managementkompetenzen, sondern auch im Sinne des persönlichen Miteinanders. Wir werden in der Lage sein, über alles, was kommt, eine so tiefe, vertrauensvolle Beziehung zu entwickeln, dass wenn es kritisch wird, wir offen miteinander umgehen, im festen Vertrauen, dass damit die Beziehung eher gestärkt als geschwächt wird. Das ist ganz wichtig, weil man hat ja oft so das Problem, hat man ja auch in der eigenen Partnerschaft auch, wie bringe ich es jetzt meinem Ehepartner, meiner Frau oder meinem Mann bei? Dann muss ich mir einen richtigen Zeitpunkt überlegen und dann wird das Ganze politisch und dann geht es auch schon in die falsche Richtung. Man muss auch, wie in einer guten Ehe, so eine vertrauensvolle Basis miteinander haben, dass beide Parteien immer wissen, man meint es gegenseitig gut miteinander. Auch wenn es kritisch ist. Und das haben wir hinbekommen. Und dazu brauchten wir aber jemanden, der für uns mit seinem Team der wesentliche Ansprechpartner ist. Und das war natürlich mit dem Tillmann so. Und ich hoffe, es war gegenseitig so, dass wir genau diese Basis miteinander hatten. Und das meine ich damit, wenn ich so ein bisschen esoterisch sage, Herz und Seele des Businessplans und der Strategie muss an Bord sein. Man braucht on top eben halt auch diese Fähigkeit und diese Attitude zu einer Partnerschaft. Das halte ich für den kriegsentscheidenden Beitrag.
Tillmann hat hier fleißig genickt, auf jeden Fall schon. Ich würde ganz kurz nochmal nachhaken wollen, Sven. Jetzt habt ihr es einmal gemacht. Würdet ihr es jetzt auch ohne eine weitere solche Person hinkriegen? Oder sagt ihr, das ist gar nicht in unserem Interesse? Wenn wir nochmal sowas strukturieren, dann brauchen wir wieder so eine Verbindungsperson.
Nein, also wir haben sehr, sehr viel gelernt und wir können darauf aufsetzend Teams und solchen Unternehmern wie dem Tillmann vermitteln, dass wir dafür die richtigen Partner sind. Weil das ist ein wahnsinnig komplexer Prozess und der ist auch nicht einfach. Aber diese Erfahrung hat uns natürlich auch massiv vorangebracht und damit können wir auch uns besser qualifizieren, wenn wir wieder mal solche Ideen umsetzen wollen und wir sind auch gerade an so einem Thema wieder dran, treffen da aber Never Change a Winning Concept. Wie gesagt, wir sind Sparring-Partner und wir brauchen jemanden, der auch auf der Seite der anderen Unternehmer, die man hier mit aufnimmt, sozusagen diese Brückenfunktion hat. Ich bin selber Unternehmer, ich werfe mich selber da rein, ich bringe meinen eigenen Laden mit ein und das ist das Konzept, jetzt zahle ich ein und ihr doch bitte auch. Und man braucht diesen treibenden Unternehmertypen, den brauchen auch wir, auf den müssen wir uns verlassen können und wir könnten das selber alleine nicht leisten. Wir können das, was wir geleistet haben, besser leisten, schneller vielleicht auch umsetzen, besser noch auf Pitfalls hinweisen und so weiter. Vielleicht brauchen wir bis zum Signing nicht 9 Monate, sondern 7 oder so, aber es wären nicht 3, sondern das dauert alles seine Zeit. Also das ist sicherlich der Fall. Aber jemanden wie den Tillmann an Bord zu haben, das ist eben das ganz wesentliche Element. Ohne den würden wir es nicht machen.
Eine Nachfrage dazu habe ich noch. Glaubst du, dass das für alle Branchen anwendbar ist, solche Konstrukte? Oder gibt es da auch Fälle, wo du sagst, nee, da eignet sich's einfach nicht?
Boah, also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es muss eine Branche sein. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber geredet. Das ist so eine kleine industrielle Analogie, die ich habe. Ja. Also es geht darum, nicht more of the same zu machen, sondern etwas anders besser zu machen. Und ich glaube, dafür eignen sich Branchen grundsätzlich gut, und das war hier auch so, die sehr innovativ sind oder werden können. Und so wie es eben in dem Fall auch der Fall gewesen ist, wo es eben sehr viele kleine Bausteine gibt. Und dann etabliert sich da etwas im Rahmen dieser, ich sage es mal, der Digitalisierung. Aber dann geht es irgendwann nicht mehr um einzelne Elemente, dass man Payment Solutions oder Fulfillment oder weiß der Kuckuck was halt im Einzelnen digitalisiert, sondern geht es irgendwann mal um die Frage, was ist sozusagen der Impact auf die Gesamtstrategie eines Unternehmens? Wie ändert sich dieses Unternehmen möglicherweise? Wie stellt sich das Unternehmen durch die Digitalisierung zum Beispiel neu auf? Und dazu brauchst du das. Dazu braucht es nicht eine Konsolidierung von, ich weiß nicht, SEA-Spezialisten, sondern da braucht es einen Zusammenschluss von den Puzzleteilen, die dann eine komplett neue Leistungsfähigkeit, eine komplett neue Service-Offering haben, um das Ganze auf das nächste Niveau zu heben. Und um das zu verdeutlichen, ich glaube, das versteht jeder. Ich habe mit dir mal erklärt, bin ein großer Fan von dieser Analogie, auch wenn die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen Hahn herbeigezogen zu sein scheint. Wir hatten früher mit dem, in der Möbelhandel hatten wir so eine Industrie- und Möbelproduktion. Da war halt alles sehr, sehr kleinteilig. Das heißt, da bist du in die Stadt, Innenstadt gefahren, hast du dort irgendwie deine Einrichtung ausgesucht, und dann kam dann jemand und hat einen LKW, irgendwann 3 Monate später wurde das Zeug geliefert, wurde es montiert und der LKW stand vor der Tür und da stand halt Böhmler außen dran, zum Beispiel in München. Und dann wusste jeder, wow, jetzt sind alle so erfolgreich, die können sich dann jetzt endlich mal eine gescheite Einrichtung leisten. Und dann kam IKEA und die haben sich die komplette Wertschöpfungskette angeschaut. Die haben nicht nur gesagt, wir machen eine bessere Ausstellung, wir machen billigere Möbel oder ähnliche Dinge, sondern die haben im Grunde genommen die komplette Wertschöpfungskette disruptiert. Die haben gesagt, wir liefern Möbel, die planen wir. Wir liefern Einrichtungskonzepte. Wir suchen uns einzelne Lieferanten, wo wir das Zeug billigst massenindustriell fertigen lassen. Um das hinzukriegen, brauchen wir eine andere Ausstellung. Die ist nicht mehr in der Innenstadt, die ist irgendwo am platten Land, wo kein Mensch hinkommt, keine S-Bahn, da muss man mit dem Auto selber hinfahren. Dann mutest du den Leuten zu, riesige Kisten nach Hause zu fahren, den Kram selber zusammenzuschrauben. Weil nämlich Logistik, man fährt sonst mit montierten Möbeln Luft in der Gegend rum und Montage ist wahnsinnig teuer. Also montierst es du, nimmst einen Riesenteil der Wertschöpfungskette raus, die eben sehr manuell intensiv ist, und dann musst du auch noch diesen ganzen Krempel, den du hast, Papier und Plastik und so weiter, noch selber entsorgen. Das ist sozusagen über die komplette Wertschöpfungskette eine strategische, organisationale, marketingseitige, vertriebsseitige Disruption gewesen. Und in Analogie ist es hier was Ähnliches gewesen. Ja, man hat nicht nur eben 2 kleine Puzzleteilchen zusammengebaut, sondern man hat eine Landkarte gehabt. Was ist denn eigentlich die Herausforderung für so Typen wie uns in einer Branche? Und wie müssen wir uns aufstellen, um da eine entsprechende Leistung hinzubekommen? Das war die Leistung, die man hier gebaut hat. Man hat eben damit die Frage gestellt, wie komme ich weg vom Leiter Marketing hoch auf CEO-Level, weil ich mit dem CEO dann über die Unternehmensstrategie spreche und nicht mehr mit dem Marketingleiter über die Frage, wie optimieren wir die Conversion, weiß der Kuckuck, an welcher Stelle oder ähnliche Dinge. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen, über den man sich Gedanken gemacht hat. Und das wäre unser Anspruch. Es würde nicht darum gehen, einfach nur 2 Unternehmen zusammenzubauen und als Kostenführer industriell zu skalieren, sondern es würde für uns darum gehen, tatsächlich strategisch ein Unternehmen auf eine neue Ebene zu heben und dann eben tatsächlich diese Synergien auf alle Ebenen zu erreichen, um einfach nicht nur doppelt so gut oder doppelt so groß oder 3-mal so groß, x-mal so groß, sondern auch y-mal so gut zu werden. Und das ist eigentlich der Anspruch, den wir hätten. Und ich glaube, dann kann es auch erfolgreich sein. Dann können auch so Pitfalls überwunden werden, dass mal irgendwas nicht so klappt. Weil da hast du einfach sozusagen den strategischen und operativen Puffer, Dinge anders zu machen, als wenn du nur auf eben einem Bein stehst und sagst, jetzt muss industriell skalieren. Und am Ende kommt raus, naja, jetzt habe ich 2 Leute in der Buchhaltung gespart. Das bringt ja keinem Menschen was.
Ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen. Ich fand das aber sehr wertvoll. Vielen Dank dafür, Sven. Ich würde jetzt zurückkommen wollen zur Chronologie. Tillmann, du hattest das jetzt vorher schon angerissen. Nach 7 Jahren Halteperiode ging dann der Exit-Prozess los. Wie habt ihr das strukturiert erlebt und wie habt ihr euch dann auf Conclusion als Käufer geeinigt? Kannst du das einmal noch bitte uns da durchführen?
Also was mir wichtig ist, vor allem jetzt so in der Rolle als Unternehmer, so sehe ich mich ja. Ich habe am Ende der DIBA-E-Geschichte, ich glaube, knapp über 7% gehabt. Also man baut ja nicht eine Firma für einen Exit. Wer das macht, hat verloren. Ich sage das mal so zugespitzt, ja. Natürlich funktioniert es trotzdem, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich ein hervorragendes Ergebnis erreichen will, das heißt, der richtige Shareholder für die Firma in Zukunft, mit der die Firma weiter wächst und gedeiht, und ein hervorragendes Ergebnis auf der kommerziellen Seite für alle bestehenden Shareholder und natürlich auch die vielleicht drinbleiben, reinvestieren, dann muss ich eine Firma haben, die für die Ewigkeit gebaut ist. Ja, weil wer investiert als neuer Shareholder etwas, wo er sieht, das ist jetzt irgendwie optimiert? Insofern ist mir wichtig, immer zu betonen, bei Exit-Vorbereitung sprechen wir nicht von One-Off. Also eigentlich war alles, was quasi davor auch passierte, wenn du so willst, eine Exit-Vorbereitung, weil es darum ging, eine stabile Firma zu bauen mit einem Geschäftsmodell, das funktioniert. Ja, so, having said that, wie der Ami sagen würde, muss man natürlich sagen, klar gibt es dann einen formalen technischen Teil bei den Exit-Vorbereitungen und der gliedert sich auch, glaube ich, so in drei wesentliche Phasen. Also der eine ist, dass man früh drüber nachdenkt, wo steht die Firma, was hat sie noch für Challenges in der Zukunft. Also auch da würde ich ganz offen drüber diskutieren mit einem neuen Shareholder. Und wer ist der potenziell beste Shareholder, um die Challenges, die anstehen, um den Markt, um das Set der Firma zu bespielen. Das ist beim People-Business wahrscheinlich ein bisschen anders als beim Asset, oder ich würde sagen beim Asset-Light-Business ein bisschen anders als beim Asset-getriebenen Business. Wie auch immer, diese Phase ist schon ganz wichtig. Und dann hat man in der Phase so meistens, würde ich jedenfalls empfehlen, schon mal einen Berater, einen Advisor, der mit einem das auch ein bisschen diskutiert, spiegelt, checkt, wo der Markt steht. Und dann kann man auch schon mal anfangen, so ein bisschen in den Markt so ein paar Talks zu machen und Gefühle zu bekommen, wo sind potenzielle Käufergruppen, die gerade interessiert sind, wo nicht, und Investoren. So, und der zweite Punkt ist dann sicherlich die Vorbereitung von Unterlagen. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Füllung eines Datenraums, sondern wirklich das Strategiedokument, mit dem man dann auch später pitcht. Ja, weil das ist eigentlich gleich das Herzstück, mit dem man dann auch die Firma, wenn jetzt über Exit spricht, sagst, verkauft, aber auf der anderen Seite auch den richtigen neuen Partner findet. Und da muss genau diese Geschichte richtig drinstehen und gut erzählt sein, damit die Leute, die dann diese Firma weitertragen, es auch überzeugend präsentieren können. Also nochmal, das ist beim Asset-Light-Business sicher vor allem so mit Menschen. Wenn ich dort als Manager stehe und trete dafür an, dass ich diese Geschichte weiterschreibe, dann muss natürlich auch das Konzept meiner Überzeugung zugeschnitten sein. Also nicht auf meine allein, sondern auf mein Executive-Management-Team. Yeah. Und das ist, also ein Verkäufer, Berater oder Investoren am Mädchen vorbei loszuschicken, no chance. Ja, wieso das? Da hast du schon den ersten Strömungsabriss und dann wirkt sich das ja auf eine Bewertung aus und die Bewertung spielt ja auch eine Rolle. So, wenn du das Dokument hast und dieses Strategiepapier, dann ist der dritte Teil natürlich ein klassischer Prozess, den du natürlich machst, um zu schauen, wie kriegst du den besten Marktpartner. Und ja, das ist halt ein Prozess. Ne? Du hast eben eine Longlist an potenziellen Partnern, die hast du dir erarbeitet, du machst Fireside-Talks, guckst mal, wer dann überhaupt in Frage kommt, dann gibt es die detaillierten Pitches, dann hast du eine kleinere Gruppe, denen du vielleicht Zugang gibst zum Investment-Memorandum und dann schreitet das so voran. Das ist aber dann der Prozess und auf den musst du perfekt vorbereitet sein, weil der raubt dir sehr viel Kraft vom Tagesgeschäft. Mhm. Ich habe es leider auch zwei, dreimal erlebt in anderen Umfeldern, dass dann da wild rumgeschossen wird in der Hoffnung, mit einer Schrotflinte erwische ich möglichst viele potenzielle Interessenten und dann kriege ich ein super Angebot. Aber das defokussiert das Match und das Tagesgeschäft. Deswegen ist es so wichtig, dieser dritte Teil muss extrem scharf und präzise sein. Ja, also da spreche ich eigentlich schon, wenn es immer heißt, wir sprechen möglichst viel, ist ja Quatsch, ich muss möglichst mit dem einsprechen, der nachher wirklich dann auch mein Ballpark vom Kaufpreis matcht und für die Firma passt. Also eigentlich muss ich möglichst wenig sprechen, dafür muss ich aber vorher meinen Job gemacht haben. Ja, das ist so für mich der perfekte Prozess, um einen neuen Shareholder zu finden im Asset-Light-Business. Ja.
Ist euch das gleich gelungen? Also ist Conclusion dann gleich auf der Matte gestanden oder wie seid ihr da zusammengekommen?
Also ist es der perfekte Prozess gelungen? Was ist schon perfekt im Leben? Also auch da gibt es wieder Lessons learned, würde ich sagen. Aber ja, ich würde wirklich behaupten, mit Abstand, auch heute, ein knappes Dreivierteljahr danach, und ich sage das immer nach innen und nach außen, deswegen ist das jetzt nicht irgendwie hier für die Öffentlichkeit, sondern das ist auch in jeder Präsentation intern nachzulesen. Also ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können. Und ich glaube, das ist wirklich ein großartiger, wenn wir es nennen wollen, Deal geworden, weil er hat für die bestehenden Shareholder ein super Ergebnis geliefert, nicht nur kommerziell, sondern auch immer das Gefühl geben, sie haben was aufgebaut, was in gute Hände übergeben worden ist. Er hat für uns, für das Executive Management, eine herausragende Perspektive gegeben, auch mit der Möglichkeit, wieder sehr attraktiv zu reinvestieren, also wieder beteiligt zu sein. Und er gibt, glaube ich, für unsere Kunden und Mitarbeiter eine tolle Perspektive, was einfach vom Angebot, aber auch von der Kultur passt. Ja, also also das Ergebnis im Outcome perfekt, ist der Prozess perfekt? Natürlich nicht. Nichts ist perfekt. Gibt's alles ist learned, aber ich glaube, es ist sehr gut gelungen. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage zurück. Ja, Conclusion war sehr früh auf der Matte, weil wir unsere Hausaufgaben eben gut gemacht hatten. Mhm. Und wir schon relativ früh wussten, dass das einer der Partner sein kann, der sehr gut passt. Und das hat sich von Conclusion auch früh so herausgestellt, dass sie denken, dass sie einer Partner sind, der passt. Und wenn dieses Gefühl sich sehr stark einstellt, und das war auch echte, wahre Liebe, nichts Vorgespieltes, natürlich ist dann so ein Prozess auch einfacher, weil dann ist eben auch eine Exklusivität einfacher zu vergeben, dann ist auch ein Commitment früher da und dann, ne, Vertrauen reduziert Komplexität, wie Sven auch schon gesagt hat. Und wenn sich jetzt auch so ein Prozess einstellt, macht es vieles einfacher, weil klar, bei der Konstellation hast du durch einiges an Technik und Hürden und auch dann Wettbewerb, den du darstellen musst. Ja. Also insofern, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, mit dem Prozess eigentlich auch. Klar gibt es ja immer Dinge, wenn man lernt mit jedem Prozess dazu, was man vielleicht mal anders machen würde, aber es war schon wirklich eine sehr arbeitsame und intensive Zeit, aber mit einem tollen Ergebnis, ja.
Mhm. Sven, aus deiner Sicht, Tillmann hat sogar das Wort perfekt genutzt für das Ergebnis. Wie bewertest du? Seid ihr auch zufrieden?
Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden. Und ich meine, wenn das Management zufrieden ist und einen neuen guten Partner gefunden hat, dann sind wir auch zufrieden. Der Deal muss ja für alle Seiten passen. Er muss für den neuen Käufer passen, er muss für das Management-Team passen und er muss auch für den Verkäufer passen, weil sonst kommt er ja nicht zustande. Und insofern sind wir sehr, sehr happy mit der Journey, die wir gemacht haben und mit dem Ergebnis, was dabei herausgekommen ist. Also ich glaube, wie der Tillmann schon sagte, was ist perfekt, aber am Ende des Tages, wusste nicht, was wir jetzt hätten so mit allen Imponderabilien hätten besser machen können. Wir haben uns immer gut zusammengerauft und sind dann zu einem guten Ergebnis gekommen.
Mhm. Sven, für euch ist der Case jetzt sozusagen abgeschlossen, Tim. Und für dich geht es natürlich jetzt volle Fahrt noch weiter. Abschließend würde ich deswegen ganz gerne noch wissen, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Wo positioniert ihr euch gerade?
Jetzt auf Diva E-Conclusion bezogen.
Yes.
Also klar, das ist jetzt ein super spannender Prozess, weil wir haben zum einen mit der Diva E extrem viel gelernt, wie man so Firmen zusammenführt und eine Plattform baut. Aber die Conclusion in Irland ist natürlich viel, viel größer. Dort machen die Kollegen knapp 550 Millionen Euro Umsatz und die haben eben auch im Wesentlichen aus Buy-and-Build-Akquisitionen diese Größe erreicht und haben ein bisschen anderen Ansatz gewählt, einen Ecosystem-Approach, wo die Firmen in sogenannten Market, Go-to-Market-Buckets, Domains mehr Autonomie haben. Und wir bringen jetzt gerade beides zusammen, beide Lernpfade verheiraten wir. Und das wird dann eben einen enormen Schub für dieses deutschsprachige Geschäft geben, weil wir aus zwei unterschiedlichen Richtungen sehr viel gelernt haben in den letzten 5 Jahren und unglaublich großes Geschäft aufgebaut haben. Die Gruppe hat jetzt schon zusammen mit Iberia zusammen 800 Millionen Umsatz. Und insofern haben wir in den letzten 6 Monaten nach dem Signing sehr stark an der Go-to-Market-Strategie für DACH gearbeitet. Das heißt, diesen Ecosystem-Approach aus Irland mit allen Learnings nach DACH zu exportieren. Dort haben wir jetzt diese Domains aufgebaut. Die war eh schon eine dieser Domains. Jetzt fangen wir an, für die anderen vier Domains, die links und rechts stehen, Firmen zu kaufen. Wir haben da jetzt in den nächsten 4 bis 8 Wochen schon erste Akquisitionen. Und wie gesagt, die Ziele sind ambitioniert und das ist sehr, sehr spannend. Also für mich ist eigentlich jetzt das gleiche Spiel wie mit Diva E, Company Building auf dem nächsten Ebene. Mhm. Also ich hatte jetzt, da ist Diva E jetzt ein Bucket und jetzt fangen wir an, mehr Buckets zu bauen. Und das ist natürlich was wirklich, also wo ich auch meine große Stärke sehe, Teams, Menschen zusammenzuführen, erfolgreich zu machen, die Dinge zusammenzubringen. Ja, wie Sven es beschrieben hat vorhin, das ist eigentlich meine Aufgabe und das macht mir Spaß und die Rolle habe ich jetzt eigentlich gerade wieder inne. Ja, das so die Aufgaben. Aber es ist natürlich eine Menge zu tun, ja, weil Conclusion im deutschsprachigen Bereich war so nicht präsent, existierte so nur mit kleineren Engagements hier und wir bringen quasi das Unternehmen, auch wenn es schon sehr groß ist, wir landen jetzt nach Deutschland, müssen die war eh auch ein Stück weit da reinführen. Das sind alles natürlich zahlreiche, so ein großes Change-Projekt, ja.
Langweilig wird's dir nicht.
Don't stop moving, ja.
Sven, ich glaube, du würdest gerne was ergänzen.
Ja, ich würde gerne was ergänzen, weil mit der Frage, die du gestellt hast, das impliziert ja immer so ein bisschen die Frage, sobald man als Private Equity eingestiegen ist, fängt man am nächsten Tag schon am Exit zu arbeiten an. Und das stimmt natürlich auf der einen Seite so nicht und auf der anderen Seite stimmt's schon. Warum? Weil Unternehmen sind halt in der Regel auf das, was sie leisten, was sie am Markt verkaufen müssen, fokussiert und wie sie das am besten machen. Und hier wurde, glaube ich, sehr deutlich klar, dass Zugang zu Kapital und den jeweils richtigen Partner, die diese Strategie aus der Finanzierungsperspektive unterstützen, eine Kernkompetenz ist, die viele Unternehmen total vernachlässigen. Und insofern ist das, was wir geleistet haben, natürlich nicht nur die Umsetzung dieser Strategie, sondern wir haben auch im Unternehmen, so wie in vielen anderen Beispielen auch, genau diese Fähigkeit etabliert, rechtzeitig dann also erstmal uns als Partner zu finden, uns zu überzeugen, die Prozesse aufzusetzen, um somit auch eine strategische Kompetenz zu haben, wie wichtig ist Finanzierung und Zugang zu den richtigen Partnern zum jeweiligen Zeitpunkt, in dem das Unternehmen lebt. Und das ist ein Bewusstsein, das ein komplett anderes Bild auf die Frage wirft, wann fangen wir an, über einen Exit nachzudenken, als über die Frage, wie entwickeln wir das Unternehmen weiter, was ist die richtige Finanzierungsstruktur dafür, was sind die richtigen Partner dafür, weil irgendwann kommt man in neue Größenklassen rein oder neue strategische Anforderungen rein, das hat der Tillmann ja gerade perfekt beschrieben. Und dann ist sozusagen unser Lebensabschnitt abgeschlossen. Kinder machen Abitur und gehen zum Studieren und irgendwann sind sie im Berufsleben und ähnlich muss man es hier auch sehen. Man hat einfach dann den nächsten Lebensabschnitt abgeschlossen und um dahin zu kommen, braucht man die Fähigkeit, eben sich auch diese Finanzierungskompetenz, Partnersuchekompetenz, nenne ich sie mal, bei einem öffentlich gelisteten Unternehmen würde man Investor Relations dazu schreiben und Finanzierungs-Know-how, CFO-Kompetenz und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dieses Mindset muss sich etablieren und muss man auch verstehen im Zusammenhang mit der Reise, die wir hier gemeinsam gemacht haben.
Ja, vielen Dank für die Einordnung noch. Das ist sicherlich wichtig. Ich glaube, wenn ich es jetzt abschließen muss und darf, aufgrund der Zeit, sollte ich das langsam tun, dass ich festhalten kann, das, was ich eingangs so ein bisschen in Frage gestellt habe, ob das hier wirklich ein Mustercase ist. Ich würde sagen, ihr habt das relativ gut verargumentiert, dass es zumindest aus eurer Perspektive ein sehr transparenter, sehr guter Prozess war mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Und ich finde es sehr schön, dass man sich da wirklich nah an einem Musterfall bewegt. Insofern sage ich vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das hier einmal für uns dargestellt habt. Und ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg. Aber für den Moment sage ich erst einmal, Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön. Danke an euch. War sehr schön.
Ja, und Tillmann, dir natürlich auch ganz lieben Dank und viel Erfolg weiterhin. Da sind ja jetzt, haben wir gerade schon gehört, Langeweile wird nicht aufkommen, ist noch ein bisschen was zu tun.
Nein, Langeweile kommt nicht auf und ich bin Gott sei Dank ja auch mit den Kollegen von Emeron freundschaftlich und geschäftlich verbunden. Und insofern, ja, wirkt das lange nach.
Sehr schön. Ja, und liebe Hörer, vielen Dank auch an euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com